Psalm 110, am Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du ein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Herr wird zu deiner Rechten zerschmettern die Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden und wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für diesen Abend, danken dir für dein Wort, für die Gemeinschaft, dass wir vor dir zur Ruhe kommen dürfen. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort in deinem Geist bei uns andockst, dass wir Hörende, dass wir Gehorchende, dass wir Aufmerksame sind. Und danke, dass du für jeden heute Abend etwas vorbereitet hast, dass du ein Stück Brot vom Himmel brechen möchtest. Und nun bitten wir dich auch für unseren Bruder Daniel, dass du ihm Weisheit und Freimut und Vollmacht und prophetische Rede gibst, dein Wort zu sagen, dich und deinen Namen in die Mitte zu stellen, dir die Ehre zu geben und dich zu verherrlichen. Hab von Herzen Dank. Amen.
Wie Sie wahrscheinlich aus dem Programm gesehen haben, geht es in erster Linie heute Abend um Melchisedek, den Priester Gottes des Höchsten. Und deshalb habe ich auch diesen Psalm 110 zu Beginn lesen lassen, weil hier David etwas ganz Wichtiges erkannt hat, dass nämlich Melchisedek gerade eine ganz zentrale Rolle spielen wird, auch in Zukunft. Das heißt, derjenige, der Priester ist nach der Weise Melchisedeks, wir werden ja noch sehen, dass das unser Herr Jesus Christus ist. Von Melchisedek lesen wir im Alten Testament erstaunlich wenig. Es gibt nur zwei Stellen im Alten Testament. Es handelt sich also um eine Person, die hier nur ganz kurz erwähnt wird. Man könnte sagen, Melchisedek spielt zur Zeit Abrahams eine kleine Nebenrolle und der Hauptdarsteller ist in dieser Zeit eindeutig Abraham. Wer aber den Hebräerbrief etwas näher kennt, besonders auch das 7. Kapitel, weiß, dass der König von Salem eine übergeordnete Bedeutung hat. Unser Gott macht es oft so, dass er mit den scheinbar unbedeutenden Personen eine ganz große Geschichte macht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir einmal beim Herrn sein werden, dass wir ganz viele Aha-Erlebnisse haben werden. Dass wir staunen werden, was Gott aus den einzelnen Geschwistern gemacht hat, die wir vielleicht hier auf Erden gar nicht so besonders beachtet haben. Und umgekehrt, solche, die wir vielleicht groß verehrt haben, da kommt vielleicht noch ganz anderes zum Vorschein. Vergleicht man Aaron mit Melchisedek, dann stellt man fest, dass in der Bibel dem levitischen Priestertum viel mehr Platz eingeräumt wurde. Melchisedek taucht in 1. Mose 14, 18 einmal kurz auf. Er bringt Brot und Wein heraus, wir werden die Stelle dann noch lesen, segnet den Abraham und verschwindet wieder von der Bildfläche. Gäbe es nicht die Bemerkung von David aus Psalm 110, Vers 4, wäre es dem Hebräerbriefschreiber wahrscheinlich wesentlich schwerer gefallen, die herausragende Stellung Melchisedeks vom Alten Testament her zu begründen. Natürlich hätte der Geist Gottes ihm hier eine neue Offenbarung geben können, aber das ist ja das Schöne, dass gerade die Apostel sich immer wieder auch auf das Alte Testament berufen und deutlich machen, das, was wir euch hier sagen, ist nicht einfach eine Erfindung, sondern das ist im Alten Testament schon vorhanden. Der Heilige Geist offenbarte David die einmalige Identität seines Herrn sowie die herausragende Stellung des Messias, so dass er den 110. Psalm dichten konnte. Das Priestertum nach der Weise Melchisedeks wurde mit einem Schwur des Höchsten bestätigt. Der Höchste hat das geschworen, dass das einmal so sein wird. Und wir wissen aus der Bibel, dass gerade ein Schwur von Seiten des Höchsten etwas ist, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Es gibt ja gewisse Dinge in der Bibel, wo Gott etwas ankündigt, aber durch eine gewisse Veränderung Gott dann sagt, und es gereute ihn und er macht es nicht. Denken wir an die Stadt Ninive, wo Jona ja klar sagen musste, noch 40 Tage und die Stadt wird umgewendet, und dann hat es Gott eben nicht gemacht. Oder denken wir an Mose, als Gott zu ihm gesagt hat, lass mich doch das Volk vernichten, und Mose dann in den Riss getreten ist und sich vor dem Herrn für sein Volk eingesetzt hat und der Herr es dann nicht getan hat. Bei einem Schwur ist das etwas anderes. Bei einem Schwur ist das so, dass wenn Gott, der Höchste, schwört, dass das etwas ist, was nicht verändert werden kann. Unmöglich. In diesem Psalm ist Yahweh der Gottvater, der zu Adon, dem Gebieter von David, spricht. Gemäß neutestamentlicher Auslegung handelt es sich hier um den Sohn Gottes, der auch in Psalm 2, Vers 7 erwähnt wird und somit auch Jesus Christus ist. Jesus Christus wird Priester nach der Weise Melchisedeks sein, und das, obwohl diese besondere Person im Alten Testament kaum Erwähnung findet. Gott hat auch hier das Wesentliche verborgen. Darum lohnt es sich, diese geheimnisvolle Person etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Ich darf den Text aus 1. Mose 14, 18 bis 20 lesen. Da heißt es, 1. Mose 14, 18: Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Psalm 110 haben wir in der Einleitung gelesen. Ich darf einige Verse aus Hebräer 6 und auch 7 lesen. Eigentlich müsste man beide Kapitel schon ab Vers 5, Kapitel 5, Hebräer 5 geht es eigentlich los, wo es heißt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann weiter in Hebräer 6, 20, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Es gibt dann in Kapitel 7 noch einige Aussagen, die ich jetzt der Zeit halber auslasse. Ich möchte noch Kapitel 7, Vers 15 bis 17 lesen. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Bei diesem Priestertum geht es um nichts Geringeres als um das unauflösliche Leben. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Obwohl die alttestamentlichen Informationen über Melchisedek sehr spärlich sind, so sind sie doch sehr aussagekräftig und sie zeigen uns einen König der Gerechtigkeit, der in der Stadt des Friedens herrscht und gleichzeitig Priester Gottes des Höchsten ist. Heute schreit eine ganze Welt nach Gerechtigkeit. Und viele sehnen sich nach einem bleibenden Frieden. Viele Menschen hoffen immer noch darauf, dass man mit einer Weiterentwicklung der Moral und mit einer verbesserten Weltpolitik diese Dinge vielleicht doch noch mal erreichen könnte. Man spürt das bei den Politikern, man spürt das überall bei den Philosophen, auch bei den Theologen, überall spürt man das. Irgendwie müssen wir doch das hinkriegen, dass wir eine friedliche Gesellschaft weltweit aufrichten können. Viele Menschen hoffen also, mit einer verbesserten Weltpolitik das zu erreichen. Und bevor ich auf diese herausragenden Eigenschaften dieses Königs von Salem eingehen möchte, will ich zuerst noch einmal ein paar Gedanken zu der Gerechtigkeit und dem Frieden weitergeben, weil Melchisedek heißt ja König der Gerechtigkeit. Da ist das Wort König drin und Zedek, das ist die Gerechtigkeit. Und weil er König von Salem ist, ist das auch König des Friedens. Auch wenn wir in unseren Breitengraden im Moment noch Ruhe und Ordnung genießen können, so haben wir spätestens seit diesem Jahr, in diesem Sommer, erkannt, wie zerbrechlich ein Friede in Europa ist. Keiner weiß, wie es in der Ukraine weitergeht. Im Moment ist es wieder ein bisschen ruhig geworden, aber plötzlich flammt die ganze Geschichte wieder auf. Doch trotz Wohlstand und scheinbaren Frieden, ich meine jetzt hier in Deutschland, in der Schweiz, mehrheitlich auch in Europa, spüren wir, dass nicht wirklich Gerechtigkeit herrscht. Auch wenn die äußeren Umstände vielleicht ideal aussehen, so werden wir doch mit vielen Lieblosigkeiten und Ungerechtigkeiten konfrontiert, und zwar tagtäglich. Da stellt sich schon die Frage, warum wird eine Menschheit nicht wirklich besser und warum hat man den Eindruck, dass die Menschen aus der Geschichte nicht wirklich viel lernen? Folgendes möchte ich dazu anführen. Wir Menschen werden von Natur aus als Egoisten geboren. Die meisten Menschen sind bestrebt, ein möglichst genussreiches Leben zu führen. Wir wollen mit allem Nötigen und Unnötigen versorgt werden. Wir wollen keine Langeweile, wir wollen einen möglichst guten Status innerhalb der Menschen, die uns wichtig sind und so weiter und so fort. Solange alles einigermaßen befriedigend vorhanden ist, benehmen wir uns vielleicht in den Augen unserer Mitmenschen ganz zufriedenstellend. Doch aus göttlicher Sicht sind wir alle noch Welten von der wahren Liebe und Vollkommenheit entfernt. Ich rede jetzt von unserer westlichen Gesellschaft. Sobald unsere Gesellschaft, die hier noch einigermaßen friedlich beieinander lebt, in Extremsituationen hineinkommt, ist es bei den meisten Menschen mit der Liebe und der Freundlichkeit vorbei. Wie viele Menschen waren zur Zeit des Naziregimes noch in der Lage, die Nächstenliebe auch zu Juden praktisch umzusetzen? Jeder Liebesdienst an Juden war damals absolut lebensgefährlich. Wer die Geschichte und auch den Zustand der Menschheit ganz unvoreingenommen analysiert, kommt früher oder später zu dem Schluss, dass sich die Menschheit nicht grundlegend verbessern kann, zumindest nicht aus sich selbst. Eine Generation, die unter ihren schwerwiegenden Fehlern gelitten hat, steht natürlich nicht mehr so sehr in der Gefahr, den gleichen Fehler noch einmal zu machen. Aber gilt das auch für die dritte oder vierte Generation? Leider ist es so, dass jede Generation neue, andere, aber manchmal auch die gleichen Fehler macht wie die vorangehende Generation. Eine wesenhafte und bleibende Veränderung bedingen einige Faktoren, die wir gerade bei Melchisedek finden werden. Das finde ich das Interessante. Das ist natürlich meine persönliche Ansicht, dass es gerade das benötigt, was durch diesen Priestertum, durch dieses Priestertum vermittelt wird. Bevor ich diese Punkte aufzeigen werde, möchte ich die Voraussetzungen für eine wesenhafte und bleibende Veränderung aufzeigen, die es meiner Meinung nach erst möglich machen, dass eine gerechte und friedvolle Welt entstehen darf. Eines will ich aber gleich vorweg betonen: Wir Menschen werden diese Welt nicht schaffen können. Diese Welt der Gerechtigkeit und des Friedens schafft einzig und allein der allmächtige Gott. Eine Menschheit kann nur dann wirklich verändert werden, wenn folgende Dinge eintreten. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Erstens, jedes Geschöpf muss von innen her erneuert werden. Jeder Mensch braucht ein neues Herz, das freiwillig und ohne Zwang lieben will. Letztlich brauchen wir alle auch die Bereitschaft, in Extremsituationen lieben zu wollen. Nicht nur, wenn alles schön und gut ist, sondern auch dann, wenn das Lieben etwas kostet und persönliche Nachteile zur Folge hat. Die größte Liebestat, die es in diesem Universum je gegeben hat, war gleichzeitig auch die schmerzhafteste von allen. Unser Herr Jesus hat aus Liebe zu uns sein Leben gelassen und das war absolut schmerzhaft. Erst dann, wenn die Menschen mit dieser Liebe gefüllt sind, kann es ein bleibendes Friedensreich geben. Solche liebende Herzen kann man aber nicht mit Gesetzen und Vorschriften erzeugen. Das ist ja der Irrtum, wo viele Menschen denken, ja, wir müssen nur die Gesetze optimieren, wir müssen nur die Vorschriften verbessern und die äußeren Umstände verbessern und dann kommt es vielleicht zu dieser Erneuerung. Das ist ein ganz großer Irrtum. Ein menschliches Herz kann erst dann erneuert werden, wenn es die Liebe Gottes ganz persönlich erfahren durfte. Das ist letztlich das, was wir alle brauchen. Wir brauchen eine ganz persönliche Erfahrung der Liebe Gottes. Viele Christen haben ja gehört, Gott liebt dich bedingungslos, freuen sich auch darüber und halten an dem fest. Und das ist auch richtig so, aber man hat das vielleicht verstandesmäßig aufgenommen, aber man hat es vielleicht noch nicht richtig persönlich erfahren. Der Unterschied zwischen dem Wissen über die Liebe Gottes und der persönlichen Erfahrung der Liebe Gottes kann man sehr gut auch an den beiden Söhnen darstellen. Der Sohn, der zu Hause geblieben ist, weiß, ja, der Papa hat mich lieb und ich habe es gut hier und es ist schön und ich möchte auch alles tun, was der Papa sagt und so. Aber die Liebe und Barmherzigkeit seines Vaters hat eigentlich insbesondere der verlorene Sohn, der dann nach Hause kommt, in einer Art und Weise erfahren, dass er total überwältigt war. Mein Vater freut sich, dass ich nach Hause komme, obwohl ich das ganze Vermögen, also das mir Zustand verpasst habe, obwohl ich nicht auf meinen Vater gehört habe, obwohl ich es verdient hätte, dass er mir die Leviten verlesen würde und so weiter und so fort. Und er umarmt mich in meinem dreckigen, stinkigen Zustand und sagt, macht ein Fest und zieht ihm neue Kleider an, gibt ihm einen Ring an den Finger und so weiter. Der war total überwältigt von der Liebe Gottes. Oder wenn eine Sünderin dem Herrn Jesus begegnet und dann plötzlich merkt, dieser Herr, der liebt mich, obwohl ich in meinem Leben so vieles falsch gemacht habe. Der nimmt mich so, wie ich bin. Natürlich lässt er mich nicht so, wie ich bin, aber der liebt mich so in diesem ganzen Zustand und das ist dann so überwältigend, dass man in der Liebe zum Herrn und dann letztlich auch in der Liebe zu seinen Mitmenschen völlig entbrennt. Jeder Mensch braucht eine persönliche Gotteserfahrung, in der er die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben also ganz persönlich erfahren durfte. Nur so kommt es zu einer wesenhaften Veränderung jedes Einzelnen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Zweitens, trotz einer solchen Erfahrung und obwohl man bedingungslos lieben will, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten hier drin bedingungslos lieben wollen, aber sie merken, das ist gar nicht so einfach, machen die Christen die Erfahrung, dass die Auseinandersetzungen und zwischenmenschlichen Probleme nicht ausbleiben. Gerade wenn Gläubige über längere Zeit beieinander sind, es gab ja immer wieder die Idee, komm, wir gründen eine Kommune oder wir machen ein Kloster oder irgendwelche so und dann wollen wir nur noch die Gemeinschaft unter Geschwistern genießen und dann geht's ein, zwei Jahre und ist der so schwierig und ich hätte das nicht gedacht, dass der so schwierig ist und so weiter und so fort. Dann kommen die Probleme. Man wird also mit der bitteren Tatsache konfrontiert, die auch schon der Apostel Paulus durchlebte. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das ist ja unglaublich. Ich möchte lieben, ich möchte bedingungslos lieben, ich möchte den anderen wohltun und merke, dass ich immer wieder selber Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht will. Auch wenn wir von ganzem Herzen lieben wollen, so machen wir immer wieder Fehler und verletzen unsere Mitmenschen. Das hängt damit zusammen, dass wir einerseits einen Körper aus Fleisch und Blut haben, in dem die Sünde wohnt, gemäß Römer 7,17, und andererseits damit, dass wir immer wieder auch satanischen Versuchungen ausgesetzt sind. Manchmal kommen wir einfach in eine Situation, wo wir vielleicht nicht ganz, ganz so wachsam sind. Und Satan kann uns ablenken und durch diese kleine Ablenkung passiert dann eine Riesenkatastrophe. Ich habe es in meinem Leben selber erlebt. Deshalb brauchen wir sowohl eine Befreiung und Erlösung von diesem sterblichen Leib, als auch eine göttliche Wegnahme der satanischen Verführung, die uns Menschen immer wieder zur Sünde und zur Lieblosigkeit verleitet. Leider haben die meisten Menschen noch das Gefühl, man könne auch ohne die beiden Punkte einen bleibenden Frieden erreichen. Die Menschheit wird einen kurzen weltweiten Frieden erreichen, das wird sie. Steht nämlich in der Bibel, der aber nicht von Dauer sein wird, weil die erwähnten Veränderungen, die inneren Veränderungen in jedem Einzelnen noch nicht stattgefunden haben. Einen bleibenden Frieden bedingt eine innere Veränderung jedes Einzelnen. Man wird dann in dieser Zeit sehr euphorisch sein und die meisten Menschen werden dann sagen, Friede und Sicherheit, wie das in 1. Thessalonicher 5,3 steht, aber dieser Friede wird kein bleibender Friede sein, da dann ein plötzliches Verderben über sie kommt. Wir wissen ja auch aus der Offenbarung Kapitel 6, dass der erste Reiter auszieht und alles besiegt und dass nach diesem ersten weißen Reiter ein Friede auf Erden sein wird. Aber der Reiter auf dem zweiten Pferd nimmt diesen Frieden dann weg. Also diese beiden erwähnten Punkte, die einerseits die innere Veränderung und andererseits auch die Erlösung vom irdischen Leib und die Befreiung von der satanischen Versuchung, das sind die entscheidenden Punkte. Die erwähnten Punkte kommen letztlich nur durch das Einwirken Gottes zustande. Er muss seine bedingungslose Liebe uns zeigen, damit wir erneuert werden können und damit wir selber freiwillig lieben wollen. Der Allmächtige muss uns aber auch von unserem sündigen Leib befreien, indem er uns sterben lässt oder entrückt und uns durch seinen Geist einen neuen, unverweslichen Leib schenkt, der dann auf die Versuchungen des Bösen nicht mehr anfällig ist. Infolge der aufgezeigten Gegebenheiten bin ich davon überzeugt, dass nur Gott selbst eine wesenhafte Gerechtigkeit schaffen und einen bleibenden Frieden erzeugen kann. Er tut dies genauso, wie uns das indirekt durch das Priestertum Melchisedeks bezeugt wird. Übersetzt heißt Melchisedek so viel wie König der Gerechtigkeit. Die Geschöpfe werden einmal zutiefst erkennen und davon überzeugt sein, so wie es in Jesaja 45, 24 heißt, wo es heißt, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen und dann werden die Zungen Folgendes bekennen: Nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Außerhalb des Herrn gibt es keine Gerechtigkeit. Es gibt kein Geschöpf, das eine Gerechtigkeit aufbauen könnte, die bleibend wäre. Das gibt's nicht. Unmöglich. Dies hat auf mehreren Ebenen eine Bedeutung. Gott ist der einzig gerechte König. Alle seine Geschöpfe werden einmal sehen, dass alles, was er gemacht hat, gerecht war. Die Menschen haben viel Ungerechtes getan, aber er hat gar nichts Ungerechtes getan. Zweitens, Gottes Gerechtigkeit übersteigt unser Gerechtigkeitsempfinden bei weitem, weil seine Gerechtigkeit auch an seine göttliche Liebe gekoppelt ist, tat er Dinge, die vielleicht nicht gerade unserem Gerechtigkeitsempfinden entsprechen. So lesen wir in Römer 5, Vers 4. Hören wir genau, was Paulus hier sagt. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Also, das ist schon mal dicke Post. Ja. Den Gottlosen rechtfertigt. Und was passiert dann noch? Wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also, mal Hand aufs Herz. Wer empfindet das jetzt wirklich gerecht? Kann sich jeder selber beantworten. Die Tatsache, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt, empfinden wir auf den ersten Blick nicht unbedingt als gerecht. Eigentlich müsste der Gottlose verurteilt und nicht gerechtfertigt werden, oder? Durch sein Handeln auf Golgatha ist Gott in der Lage, den Gottlosen zu rechtfertigen, indem er einem Gottlosen, der umgekehrt ist, vergibt und diesem Gottlosen seine eigene Gerechtigkeit schenkt. Das ist das Wunder. Drittens, nach unseren Maßstäben ist man erst dann gerecht, wenn man alles richtig macht und niemanden bevorzugt oder übervorteilt. Wir empfinden es als eine Ungerechtigkeit, wenn Gott den einzig Sündlosen für uns zur Sünde macht. Es heißt ja, in 2. Korinther 5, 21, dass Gott Jesus für uns zur Sünde gemacht hat. Den einzig Sündlosen macht er für uns zur Sünde. Und jetzt kommt die nächste Ungerechtigkeit, in Anführungszeichen. Damit wir Sünder Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir, die wir es nie und nimmer verdient haben, werden dadurch Gottes Gerechtigkeit in ihm. Wir empfinden es also nicht unbedingt als Gerechtigkeit, wenn Gott dem, der glaubt, es als Gerechtigkeit anrechnet. Letztendlich ist es so, dass in Christus allein die Gerechtigkeit ist, aber weil der Glaubende in Christus hineinversetzt ist, darf er auch in der Gerechtigkeit sein. Das ist das Wunder. Und das ist das wahre Evangelium. Er ist der König der Gerechtigkeit, weil er allen durch den Glauben zu seiner Gerechtigkeit verhilft. Und genau das wird auch im König von Salem dargestellt. Im Hebräerbrief lesen wir Kapitel 7, Vers 2, dem Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Die Gerechtigkeit ist eine absolut zwingende Voraussetzung für einen bleibenden Frieden. Ohne eine Gerechtigkeit gibt es keinen bleibenden Frieden. Solange es keine umfassende Gerechtigkeit gibt, wird es auch keinen Frieden geben. Wie ich deutlich machen durfte, ist die Gerechtigkeit an eine Person gebunden und deshalb kann man auch nur zu dieser Gerechtigkeit gelangen, wenn man durch den Geist mit dieser Person verbunden ist. Anders geht es nicht. Nur wer in Christus ist und sich somit in ihm hineinbegeben hat, ist auch Besitzer der göttlichen Gerechtigkeit. Erst durch diese Voraussetzung entsteht dann ein bleibender Friede. Bleibender äußerer Friede kann allerdings auch nur dann entstehen, wenn die Menschen den inneren Frieden gefunden haben. Wie bei allen anderen göttlichen Dingen kann der innere Friede nur dann entstehen, wenn Gott uns diesen Frieden schenkt. Man kann einen solchen Frieden, solchen inneren Frieden nicht selbst produzieren. Das ist ja etwas, was die Menschen immer wieder denken. Ich muss jetzt irgendwie selber diesen inneren Frieden produzieren. Das kann man nicht. Den kann man sich nur schenken lassen. Um den kann man auch bitten. Mit Meditation kann man vielleicht eine Zufriedenheit und eine Genügsamkeit erzeugen, die vermutlich sich auch ganz gut anfühlt, aber dieser Zustand ist nicht mit dem Frieden Gottes zu vergleichen, der alles Denken respektive allen Verstand übersteigt, gemäß Philipper 4, Vers 7. Wer mit dem Frieden Gottes beschenkt wurde, spürt eine innere Glückseligkeit, die mit einer wunderbaren Gelassenheit gepaart ist. Und das Geniale an diesem Frieden ist auch die Tatsache, dass dieser Friede nicht von irgendwelchen äußeren Umständen abhängig ist. Diesen Frieden kann man erleben, obwohl man vielleicht im Gefängnis sitzt oder mit einer Bedrängnis konfrontiert wird. Ich habe immer wieder auch Berichte gelesen von Christen, die verfolgt wurden, die in ganz schwierigen Situationen waren, die vielleicht in den OP-Saal hineingefahren wurden und sie wussten, es kommt eine ganz schwierige Operation und dann plötzlich ein ganz tiefer Friede gespürt haben. Das ist dann einfach nur Geschenk. Menschen berichten also, dass sie diesen Frieden erleben durften, obwohl sie mit Schmerzen und mit einer Ausweglosigkeit konfrontiert wurden. Und sobald in den Menschen dieser Friede Gottes regiert, wird es auch einen bleibenden äußeren Frieden geben, der dann auch ein göttliches Friedensreich beinhaltet. Es kommt also immer wieder nur auf das Wirken unseres wunderbaren Gottes an. Auch wenn Gott über ganz andere Möglichkeiten verfügt, diesen Frieden zu vermitteln, so tut er das doch sehr oft über die Vermittlung eines ganz neuen Bewusstseins. Also er kann natürlich, ich sage jetzt mal, eben in einer Extremsituation kann er uns einen Frieden geben und wir können nicht sagen, von wo jetzt das kommt und wie das gekommen ist. Wir haben nicht etwas Besonderes gedacht und nichts, aber vielfach vermittelt er das durch ein neues Bewusstsein und dieses Bewusstsein beinhaltet erstens das Wissen um die totale Vergebung von Seiten Gottes. Totale Vergebung von Seiten Gottes. Dies bedingt natürlich auch die Erkenntnis, ein Sünder zu sein und den Anforderungen Gottes niemals genügen zu können. Liebe Geschwister, es war mir in den letzten Monaten so wichtig, dass das, was ich falsch gemacht habe, dass ich das auch mit Namen genannt habe, dass ich es nicht verschwiegen habe, dass ich es auf den Tisch gebracht habe und Gott danken durfte, Herr, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Das war sowas Gewaltiges und durch das wurde ich total frei. Ich meine, das, was ich falsch gemacht habe, wenn ich das jetzt euch erzählen würde, würde ich sagen, ja, das macht jeder Mensch. Es geht gar nicht darum, ob das jeder Mensch macht. Es geht darum, dass es falsch ist und dass wir es nicht verdrängen. Wenn ich nämlich meine Fehler verdrängt hätte und unter den Teppich gekehrt hätte, würde mein Unterbewusstsein diese Schuld nach wie vor mit sich herumtragen. Und durch das, dass man sie auf den Tisch bringt und sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du dafür gestorben bist und dass ich dir diese Schuld jetzt abgeben kann, wird man wirklich frei. Bitte nicht rechtfertigt eure Fehler nicht mehr, beschönigt sie nicht mehr oder kehrt sie auch nicht unter den Teppich. Es ist viel besser, ihr bringt sie auf den Tisch und macht total reine Sache und ihr werdet erleben, wie befreiend das Ganze ist. Dann werdet ihr die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Vergebung am eigenen Leib erfahren. Das neue Bewusstsein beinhaltet die Erkenntnis, dass Gott mich bedingungslos liebt und dass mich von dieser Liebe gar nichts trennen kann, nicht mein Versagen, nicht Tod, noch Leben, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte. Nichts kann mich von dieser Liebe trennen. Und dieses Bewusstsein muss sich ganz tief in unser, in unser Herz hineinbrennen. Drittens, die Gewissheit, ganz mit Gott versöhnt zu sein. Viertens, die Überzeugung, dass uns alles zum Guten zusammenwirken muss, wenn wir Gott lieben. Man wird zwar auch mit Leiden und Schmerzen konfrontiert, aber man weiß trotzdem, dass alles, was Gott in unserem Leben zuließ, für unsere Entwicklung auch wirklich gut war. Jesus Christus, der König des Friedens, hat ganz allein die Kraft, auch Verfeindete wieder zu versöhnen. In Epheser 2 beschreibt dies Paulus ganz trefflich ab Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Also, es ist ja hier von einer Feindschaft die Rede. Und diese Feindschaft in seinem Fleisch hat er diese abgebrochen. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament machen deutlich, dass das Priestertum Melchisedeks das entscheidende und das Gott wohlgefällige Priestertum ist. Wir haben es in Psalm 110 gelesen. Wir sehen, dass es sich hier auch um einen messianischen Psalm handelt. Man könnte ihn auch als einen Sohnespsalm, wie zum Beispiel Psalm 2, bezeichnen. Psalm 2, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Es gibt so viele Psalmen, die auf ganz wunderbare Art und Weise den Sohn beschreiben. Und das ist unter anderem eben auch Psalm 110. Die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu taten sich mit der Auslegung dieser Stelle sehr schwer aus Psalm 110. Jesus fragte sie einmal, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Also sie waren ganz stolz auf ihr Bibelwissen, Davids natürlich. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Indem er sagt, der Herr, also Jahwe, sprach zu meinem Herrn Adon, das wäre er dann gewesen, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Bereits damals hatten die Schriftgelehrten theologische Probleme, die durch unterschiedliche Aussagen der Bibel entstanden sind und nicht in ihr theologisches Denksystem hineinpassten. Es ist doch unmöglich, dass der Messias ein Sohn Davids ist und gleichzeitig vom Herrn als David angesprochen wird. Der menschliche Verstand von damals hätte dann sagen können, ja, die Bibel ist halt voller Widersprüche und kann deshalb nicht wirklich Gottes Wort sein. Der scheinbare Widerspruch kann nur dann aufgelöst werden, wenn man auch andere Aussagen Jesu berücksichtigt und sie in ein Ganzes einfügt. Jesus sagt nämlich auch in Johannes 8, 58, Amen, Amen, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist das Geheimnis. Der Widerspruch lässt sich also nur auflösen, wenn man an eine Präexistenz Jesu glaubt. Anders geht es gar nicht. Und das ist ja nur ein Beispiel, liebe Geschwister, dass man in der Bibel ganz viele Aussagen findet, wo man denkt, dass das passt nicht in unser theologisches System hinein. Und man eigentlich erst mit einer anderen Aussage dann plötzlich einen Schlüssel bekommt, mit dem man dann den Zugang findet und in dem dann klar wird, aha, so ist das Ganze zu verstehen. Nachdem der Sohn sich auf Golgatha geopfert hat, hat der Vater ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Übrigens ist das heute schon so. Heute, obwohl die Mehrheit der Menschheit Jesus Christus als Herrn und Heiland ablehnen, ist es heute schon so, dass Jesus einen Namen hat, der höher ist als alle anderen Namen. Mohammed ist nichts gegen den Namen Jesu. Alexander der Große ist nicht zu vergleichen. Napoleon ist nicht zu vergleichen, auch Cäsar oder wie die alle heißen mögen, die ganz Großen, die sind nicht zu vergleichen mit Jesus. Für keinen Namen wurden so viele Lieder gedichtet, so viele Bücher geschrieben, kein Name wurde so heiß geliebt wie Jesus Christus und auf keinen Namen geht das heutige Datumsystem zurück als auf den Namen Jesu Christi. Er hat heute schon einen Namen, der über jedem Namen steht. Keiner kann mithalten. Muss mir einer einen Namen sagen, der größer ist. Heute schon. Aus Psalm 110 und Hebräer 7 geht ganz klar hervor, das Leben von Melchisedek stellt das wahre göttliche Priestertum dar. Es ist das Priestertum, das die Menschheit ans Ziel führen wird. Und drei Dinge fallen dabei ganz besonders auf. Melchisedek bringt Brot und Wein heraus. Melchisedek segnet den Abraham, Abraham gibt Melchisedek den Zehnten. Ohne das Neue Testament wären die Begriffe Brot und Wein vielleicht nicht so auffällig. Aber durch das Evangelium bekommen diese beiden Dinge eine ganz neue Dimension. Sehr schnell werden wir an das Herrenmahl oder aber auch an das Passa erinnert, das unser Herr mit seinen Jüngern vor seinem Sterben feierte. Seine Worte sind uns allen bekannt und während sie aßen, nahm er Brot und segnete es und brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Das Brot weist also auf den Leib Jesu hin, währenddem der Wein eine Darstellung seines Blutes ist. In Johannes 6 werden die Auswirkungen deutlich, die das Essen seines Leibes und das Trinken seines Blutes zur Folge haben. Jesus sagte damals in Johannes 6, 51 und folgende, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann uns dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Man hat so richtig das Gefühl, dass Jesus noch so richtig Öl ins Feuer goss. Ja? Die haben sich darüber aufgeregt, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und dann doppelt Jesus noch einmal richtig nach. Und diese Rede war selbst für die Jünger Jesu eine absolute Zumutung. Die Zuhörer konnten diese Rede kaum ertragen, weil sie alle an einer wörtlichen Umsetzung dieser Rede hängen blieben. Menschliches Blut zu trinken und menschliches Fleisch zu essen war ein absolutes Tabu. Es war schlichtweg nicht mit ihrem Glauben vereinbar und nur schon die Vorstellung war für sie ekelerregend. Die Einnahme von Blut war im Alten Testament absolut verboten. Also alle, die zugehört haben, inklusive der Jünger, haben gedacht, oh, was leistet sich hier unser Herr? Jetzt redet er davon, dass er sein Blut uns zu trinken gibt und dabei sollte er doch wissen, dass im Alten Testament steht, dass man kein Blut trinken darf. Eine buchstäbliche Umsetzung der Rede Jesu war also undenkbar und für alle ein Gräuel. Jesus musste den Jüngern deutlich machen, dass diese Worte geistlich zu verstehen sind. Er tat dies dann auch, indem er sagte in Johannes 6, 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wie aber können wir die Worte Jesu geistlich interpretieren? Was ist sein Leib und was sein Blut geistlicherweise? Wenn wir vom Leib Jesu reden, dann fällt uns sehr schnell die Gemeinde ein. Aber die Gemeinde Jesu ist eigentlich die Folge von dem, was wir hier betrachten. Klar ist, dass Jesus das Brot ist, das aus dem Himmel gekommen ist und dieses himmlische Brot sollen wir essen. Eine mögliche geistliche Interpretation der Rede Jesu wäre also wie folgt. Als Jesus vom Himmel herabstieg und seine himmlische Herrlichkeit verließ, entäußerte oder entleerte er sich selbst, wie wir das in Philipper 2,7 lesen. Und dieses Entäußern kann auch so verstanden werden, dass Jesus seinen Herrlichkeitsleib ausgezogen hat und stattdessen einen menschlichen Leib anzog. Diesen Herrlichkeitsleib, der heilig, vollkommen und gerecht ist, stellt der Herr nun all jenen zur Verfügung, die an ihn glauben. Wer auf der geistlichen Ebene diesen Herrlichkeitsleib isst, indem er den Geist Jesu in seinem Herzen aufnimmt, macht er sich dadurch eins mit ihm. Die Speisen, die wir ja aufnehmen, werden in unserem Körper zerlegt und finden dann auch Eingang in unserem ganzen Körper. Also der Darm und Magen, die entziehen ja die Nährstoffe da und die kommen dann in unseren Körper hinein. Natürlich, ein Großteil geht wieder hinaus, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Das absolut Geniale an dieser Sache ist das Faktum, dass wir durch diesen Vorgang, den Jesus hier beschreibt in Johannes 6, dass wir durch diesen Vorgang Anteil an seiner Göttlichkeit bekommen. Wir essen auf der geistlichen Ebene oder geistlicherweise den Herrlichkeitsleib Jesu und werden dadurch zu Söhnen Gottes. Wir bekommen Anteil an ihm, weil wir seinen Herrlichkeitsleib essen durften, haben wir seine Herrlichkeit, seine Vollkommenheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, durften wir dadurch annehmen. Wie könnte es je eine vollkommene Ewigkeit geben, ohne dass Gott uns mit seiner Vollkommenheit füllt und ohne dass wir mit dem himmlischen Vater eine Einheit sind? Es gibt erst dann eine umfassende Vollkommenheit, wenn Gott alles in allem ist, wie wir das in 1. Korinther 15, 28 lesen. Im Blut Jesu war ja auch die Seele Jesu. Er hat sein Blut vergossen und seine Seele in den Tod ausgeschüttet, wie wir das in Jesaja 53,12 lesen. Durch diesen Vorgang können die Todgeweihten die Seele dessen aufnehmen, der das Leben in Person ist. Durch diese Begebenheiten wird auch klar, warum nur durch das Priestertum nach der Weise Melchisedeks Gott in die Vollendung führen wird. Gott muss uns allen Anteil an seiner Göttlichkeit schenken, ansonsten werden wir nie die Vollkommenheit erreichen und eine Ewigkeit ohne Vollkommenheit, zu der untrennbar die göttliche Liebe gehört, wäre nicht nur unbefriedigend, sie wäre letztendlich eine einzige Katastrophe. Das aaronitische Priestertum war auch notwendig, weil es das Sündenbewusstsein intensivierte und uns dadurch mehr zu Christus drängte, der die Gnade in Person ist. Paulus erklärt im Galaterbrief, dass das Gesetz ein Pädagoge ist auf den Christus hin. Andere übersetzen, ein Zuchtmeister auf Christus hin. Das heißt, durch das Gesetz kommt dieses Sündenbewusstsein, man merkt immer mehr, ich kann den Anforderungen Gottes aus mir selbst nie genügen, das ist unmöglich und man kapituliert dann, kommt an den Punkt wie der Apostel Paulus in Römer 7, wo es heißt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leib dieses Todes? Und dann sagt er, nun aber ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Lösung. Das heißt, das Gesetz drängt uns zu Christus, drängt uns in die Gnade hinein. Wenn wir kapituliert haben, setzen wir unsere Hoffnung nur noch auf die Gnade Gottes. Das war ja das Spezielle am Zöllner. Der Zöllner geht und betet, klopft sich an die Brust und sagt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Das heißt, er hatte nur noch eine Hoffnung. Das war die Gnade Gottes. Und weil er nur noch diese eine Hoffnung hat, sagt Jesus, und der ging gerechtfertigt hinab. Das ist Evangelium. Hat also auch seine Wichtigkeit, dieses aaronitische Priestertum. Durch das Bewusstsein der eigenen Verlorenheit lernt man nicht mehr auf sich selbst und auf die eigene Leistung zu vertrauen, auch nicht auf die eigene fromme Leistung, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Man lernt aus der Gnade zu leben und deshalb war der aaronitische Priesterdienst auch ein wichtiger Dienst, der uns zu einem Zwischenziel geführt hat. Zum Endziel führt allerdings nur das Priestertum nach der Weise Melchisedeks. Doch selbst in den Schlachtopfergesetzen des aaronitischen Priestertums finden wir Schattenbilder auf Christus, denn diese Dinge sind ein Schatten und der Körper, der diesen Schatten wirft, ist der Christus gemäß Kolosser 2,17. Melchisedek segnete den Abraham und stellte ihn damit unter den Zufluss göttlichen Heilsgutes. Ohne Zweifel ist der Segnende größer als der Gesegnete. Hebräer 7, Vers 7. Das heißt, Melchisedek war größer als Abraham. Am Segen Gottes ist alles gelegen und durch seine Segnungen bekommen wir genau das, was wir für die Ewigkeit brauchen. Melchisedek segnete den Abraham und Christus segnete uns. Und zwar mit jedem geistlichen Segen aus den überhimmlischen Bereichen. Und diese Dinge, die uns zur Vollendung bringen, finden wir bereits im Alten Testament, aber ohne die Auslegung des Neuen Testamentes bleiben sie uns verborgen. Im Alten Testament heißt es ja, dass wenn der Mensch die Gesetze einhält, die Ordnungen, dann wird er durch sie leben. Und dann liest man ganz, ganz viele Gesetze in der Tora. Man kennt ja ganz, ganz viele Dinge, die man tun muss und so weiter. Das fördert das Bewusstsein, das muss ich alles tun, damit ich dann leben kann. Aber das Geheimnis, wie man zur Gerechtigkeit und zum Leben kommt, das steht im Alten Testament auch schon, nur an zwei kleinen Stellen oder Ich nenne jetzt mal einfach zwei, und die sind so verborgen, dass es den Rabbinern vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Das heißt nämlich, bevor das Gesetz überhaupt existierte, heißt es in 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Ja, da ist das Evangelium schon 100% drin. Und wenn in Habakuk 2, Vers 4 steht, und der Gerechte aber wird aus Glauben leben, ist das Evangelium schon 100% im Alten Testament drin. Nur war es eigentlich verborgen, versteckt. Weshalb? Weil man liest so viele Aufforderungen, du sollst, du musst und du tust und das und das und dann und das, und dann wirst du leben. Und jetzt konzentrieren sich wahrscheinlich heute noch die Rabbiner, konzentrieren sich minutiös genau daran, die Tora einzuhalten, und dann vergessen sie 1. Mose 15, 6 vielleicht. Ich weiß es nicht. Also diese Kostbarkeiten sind im Alten Testament vorhanden, und der Apostel Paulus kann es dann im Römerbrief so richtig entfalten und deutlich machen. Das war alles schon da, und jetzt wird es offenbar. Paulus hat nicht einfach ein Evangelium erfunden. Das war im Alten Testament schon vorhanden. Nur ist es verborgen. Ebenso ist das endgültige Priestertum nach der Weise Melchisedeks nur schwer zu entdecken, weil wir im Alten Testament über das levitische Priestertum viel mehr lesen können. Gott sei Lob, Preis und Anbetung dafür, dass er die kostbarsten Dinge verborgen hat, um es denen zu offenbaren, die ihn von ganzem Herzen lieben. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du ein Gott bist der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit. Und es ist einfach unfassbar, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast durch deinen Sohn und dass wir beschenkt sind mit deiner Gerechtigkeit, Herr Jesus Christus, mit deiner Vollkommenheit. Du hast uns dein Leben geschenkt und hast für uns den Tod geschmeckt. Wir können es nicht fassen. Es ist zu wunderbar. Und trotzdem erahnen wir etwas von dieser wunderbaren Herrlichkeit und wir loben und preisen dich. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir alleine die Ehre geben. Herr Jesus Christus, wir sind einfach glücklich, dich zu kennen und glücklich, das Evangelium erkannt zu haben. Hab du Lobpreis und Dank. Amen.